Excuse me.
This is the water. And this is the well.
Invitation to Talk.
Hallo und herzlich willkommen zu Invitation to Talk, dem deutschen Twin Peaks Podcast. Ich bin Basti Leitsch und mit mir dabei ist Jan Schlüter.
Hi.
Wir treffen uns einmal mehr, um über Twin Peaks zu sprechen.
Und wir haben noch einen interessanten Kommentar aus der letzten Folge von Twin Peaks Episode 7, wo Steffi uns geschrieben hat im Blog bei uns bei cooperscafe.podcaster.de. Sie hatte nochmal die letzte Szene im Diner aufgegriffen. Ihr erinnert euch, wo halt jemand reinkommt und fragt, where's Bing? Und dann auch die Leute plötzlich wechseln. Also von der einen Szene in die andere sind es auf einmal andere Leute im Diner. Sie hat aber auch gesagt, sie ist sich relativ sicher, dass nach Bing gefragt wurde. Man hat es nicht so richtig verstanden eigentlich. Und sie sagt, Bing, vielleicht ist das der Mann, den Deputy Andy eigentlich treffen wollte am Nachmittag, der aber nicht aufgetaucht ist. Ihr wisst, da ging es um den Trucker oder Truck, der ja einen Jungen umgefahren hat in der Folge davor. Das wäre aber eine reine Spekulation, wie sie auch sagt. Und im Abspann, in den Credits also, wird aber ein Bing erwähnt. Und das ist eine gute Beobachtung, weil das wird eigentlich dann, ja, verifiziert eigentlich, dass das nach Bing gefragt wurde. Und Bing wird gespielt von Riley Lynch und der kam wiederum in Part 5, also in Folge 5 vor und war der Gitarrist von der Band im Roadhouse. Ob das eine Rolle spielen wird, weiß ich nicht. Können wir natürlich auch nicht sagen. Ich vermute mal nicht.
Ich glaube, Riley Lynch Szene, vielleicht irgendwie ein Kind von David Lynch. Dass man dann irgendwie sich dann irgendwie gesagt hat, so ja gut, da schreit irgendjemand nach einem Namen, ach komm, lass mal die Rolle von meinem Kind nehmen oder so. Sowas macht man ja gerne mal.
Wenn beispielsweise es ist tatsächlich David Lynchs Sohn,
Riley Lynch. Ja, dann ist es ein Gimmick. Dann ist es ein Gimmick, der heißt dann so. Und dann hat man gesagt, ja, dann fragen wir halt nach dem, wie der heißt. So wie manchmal, wenn zum Beispiel in anderen Serien, die ich gucke, die, keine Ahnung, irgendwie sowas nur sagen wie, kennst du jemanden? Ja, ich kenne Phil Hemsley, der kann dir helfen. Und Phil Hemsley ist dann halt in Wirklichkeit in der Serie der Set-Dekorateur. Oder irgendwie sowas. Und manchmal macht man ja so eine so einer lustigen Gimmicks.
Dann also wenn es irgendeine Relevanz hat, diese Szene, dann nur diese Geschichte, dass halt die Leute auf einmal ausgetauscht werden. Ja, und dann hatte sie noch einen Gedanken zum Angriff auf Cooper, also auf den Guten, der mit angegriffen wird von diesem kleinwüchsigen Typen. Und es war ja kein Eispickel, wie sie richtig beobachtet hat, sondern eine Pistole.
Das stimmt, ja.
Ja, und was wiederum die Theorie untermauert, die wir letzte Woche erwähnt hatten, dass Lynch vielleicht damit auch so ein bisschen die Szene aus der alten Staffel oder aus dem alten Twin Peaks gegenüberstellt, wo ja Cooper auch angeschossen wird mit einer Pistole und diesmal eben auch mit einer Pistole angegriffen wird, aber diesmal eben es schafft, Abwehr zu halten oder das abzuwehren und dementsprechend Fähigkeiten gewonnen hat, die er vorher nicht hatte. So zumindest die Theorie. Ja. Und
so auf jeden Fall danke für deinen Kommentar.
Ja, das finden wir super. Den Input, den finden wir immer super, wenn wir da was übersehen und so weiter. Also schreibt uns gerne auch bei Twitter oder eben über unseren Blog. Das finden wir immer super und das greifen wir gerne auf und erwähnen das gerne nochmal hier. So.
Jetzt aber zu Folge 8. Folge 8, richtig. Einfach mal, ne? 60 Minuten gute Laune.
Bisschen Popcorn-Kino.
Ne? Richtig, ne? So einfach mal zum Feierabend, zum Runterkommen so ein bisschen, ne? Einfach mal sich gemütlich vom Fernseher machen.
Bier auf.
Füße hochlegen.
Ja.
Ne? Und unbekümmert, unbeschwert, einfach mal so einen schönen Krimi gucken, ne?
Ja.
So, passt auch super zu Sat.1 oder RTL 2. Mal gucken, wer die Free-TV-Rechte hat.
Ich glaube, es wird sogar bei RTL laufen. 20:15 Samstagabend.
Oh, Samstag sogar.
Ja, dann, ja, oder Sonntag.
Wie in guten alten Zeiten.
Gegen den Tatort kannst du antreten.
Stimmt,
ist ein bisschen einfacher gestrickt, aber als der Tatort, aber ich glaube, damit kriegt man die Leute.
Ja, ihr hört vielleicht schon, tja, das war mal eine abgefahrene Folge. Sicherlich die
Ja.
abgefahrenste, die wir überhaupt von Twin Peaks haben, und das will was heißen.
Das ist so, ja.
Ja, also, was war das? Wir haben mal irgendwann so einen Vergleich gestellt in Folge, die zweite Ausgabe, die wir gemacht haben, also die
Folge 3.
Folge 3 und 4 besprochen haben, da haben wir schon gesagt, so, Mensch, das war hier aber wirklich wie so französisches Ader aus Kino oder so. Ja, da wussten wir ja nicht, was noch kommt.
Eben. Das, was ich hier gesehen habe in Part 8, ich greife das mal vorweg, das ist das Krasseste, was ich je gesehen habe seit 2001 in Hinblick auf LSD, Fernsehen. Einer im Internet hat geschrieben, das ist David Lynch auf Heroin oder das ist das Heroinmäßigste, was man von David Lynch hier gesehen hat. Ja, und so fühlt sich's
Ja.
irgendwie auch an. Und wie gesagt, ich kam nicht drum rum, das mit 2001 irgendwie zu vergleichen. Und ja.
Ja, es gab ja ein paar, ja, wie soll man sagen, es hat ein paar Szenen haben, oder Bilder haben ja schon ein bisschen daran erinnert.
Ja, auf jeden
Ja,
Fall.
genau. Manchmal hat es auch an Lynch selbst erinnert.
Ja, richtig.
Ja,
Aber es hat ja
aber
normaler angefangen
genau,
eigentlich.
erstmal der Reihe nach. Wir haben ja, wir beginnen dort eben, wo die Folge davor auch aufgehört hat. Und man denkt am Anfang noch so, ah, okay, alles klar, ich bin auf der Reihe, ich bin mit auf der Reise von Evil Cooper, denn der ist natürlich aus dem Knast raus, wie wir wissen, wird von Ray abgeholt und beide steigen ins Auto und fahren los. Und wir erfahren, dass ja, dass Cooper quasi noch eine Information von Ray haben möchte.
Ja, das war ja von Anfang an klar, deswegen lebt Ray ja auch noch. Es war ja ganz am Anfang in der dritten Staffel so, dass Ray und Daria, hieß sie, glaube ich, dass die beiden angesetzt wurden als Kopfgeldjäger auf Evil Cooper. Und Daria hat Cooper ja schon erledigt damals. Und Ray lebt aber nur deswegen noch, weil er eben diese wertvollen Informationen hat. Deswegen hat Cooper ihn auch mit aus dem Gefängnis gebracht in Folge 7. Und genau nach diesen Informationen sucht er jetzt und die braucht er. Und deswegen lebt
Und
Ray noch.
es sind Informationen, die er von Philipp hat.
Von Philip Jeffries, genau. Ja,
Das
dann fahren die beiden im Auto weiter, was ja der Gefängniswärter ihnen gestellt hatte in Folge 7. Und dann kommt es zu einem kleinen Showdown im Wald, wo beide plötzlich eine Pistole in der Hand haben. Ray hat Cooper aber ausgetrickst. Cooper hatte die Pistole, die im Handschuhfach war. Ray hat geheim eine mit nach draußen genommen. Und die Pistole im Handschuhfach war aber wohl eine Attrappe, die Ray schon ausgetauscht hatte, weil er mit dem Move gerechnet hatte von Cooper, dass er ihn umbringen will. Insofern hat Ray die echte Pistole, kann Cooper erschießen. Und
Und tut
ab
es
da
auch.
tut es auch, genau. Und ab da wird die Folge halt, dreht sie ab, weil dann kommen geisterhafte Wesen plötzlich, die um Cooper herum sich beugen und ihn mit Blut verschmieren und irgendwie seinen Bauch öffnen und da das ganze Blut rausholen. Und man sieht dann irgendwann auch in so einer Blase Bob oder das den Kopf von Bob.
Das war schon mal der erste verstörende Moment.
Ja. Und dasselbe denkt Ray sich und rennt zum Auto, fährt ganz schnell weg und telefoniert wahrscheinlich mit Philip Jeffries und sagt, wahrscheinlich ist Evil Cooper tot, aber ich weiß es nicht ganz genau. Und wir sehen später, dass Evil Cooper tatsächlich nicht tot ist, sondern natürlich wiederbelebt wurde von diesen Waldmenschen oder Waldwesen.
Wesen einfach
Ja.
generell. Sie haben so einen grauen Schimmer, so einen Schleier um sich rum irgendwie. Sie sehen schon menschenähnlich aus, aber man sind so halb eben durchsichtig. Und sie sehen auch ungefähr so aus wie diese Figur, die ich glaube ich in der letzten Folge beschrieben habe, die im Krankenhaus in der Autopsie umherwandert,
Ah, okay.
als Major Briggs Körper, Leichnam. Dort obduziert wurde. Und wir sehen, wie Knox telefoniert und im Hintergrund so eine Figur
Naja,
langwandert.
die FBI-Agentin oder wer war das? Knox.
Ja, die ist vom Pentagon.
Pentagon, genau. Lieutenant Knox.
Lieutenant Knox. Und die wandert da im Hintergrund her. Und diese Figuren, die wir jetzt also bei Evil Cooper sehen, sehen tatsächlich auch so aus.
Ich bin mal ziemlich sicher, dass das eine der Figuren ist, die wir schon in Folge 1 gesehen haben, im Gefängnis. Auch in dieser Schwarz-Weiß-Szene, die halt sich in Luft aufgelöst hat.
Beziehungsweise sehen wir ja auch noch diese kreischende Figur in New York, in diesem Käfig, in
Ja,
diesem Glaskasten.
genau.
Mir ist heute auch wieder eingefallen, New York, wann haben wir das letzte Mal gesehen,
Ja,
ne?
ja.
Ja, also in dieser Folge jedenfalls nicht.
Nee, wir haben sehr vieles in dieser Folge nicht gesehen, denn danach, wir müssen noch dazu sagen, zwischen, also während dieser Wiederbelebungszeremonie haben wir noch eine Szene im Roadhouse, wo
Ja.
Nine Inch Nails spielen. Und das ist tatsächlich die positivste Szene in der ganzen Folge. Nine Inch Nails spielen.
Ja, Trent Reznor ist
Ja.
dabei auf der Bühne und die Nine Inch Nails spielen. Also ich bleib dabei. Twin Peaks ist zum absoluten Hipsterplatz geworden. Also was da für Bands irgendwie auftauchen, ist der
Ja.
Knaller. Freue mich auch übrigens darauf, wenn eventuell Xiu mal dabei sind, die ja den Twin Peaks, das Thema von Twin Peaks vertont haben selber, also den Score komplett. Würde auch noch passen, wenn die da auftreten. Also das ist jedenfalls eine ganz schöne Hipsterbude geworden.
Aber wenn
Ne?
das schon das Positivste und Aufheiterndste der ganzen Folge war, dann will das was heißen. Denn ja, danach gehen wir in der Zeit zurück und es wird auch angekündigt in den Captions, wir befinden uns dann im Jahr 1945, 16. Juli, White Sands, New Mexico, der erste Atombombentest aller Zeiten in einer Wüste. Und danach folgt eine lange Sequenz, die halt sehr an 2001 erinnert, sehr LSD-mäßig ist und sehr viele Farben eben beinhaltet und sehr viele verschiedene Effekte, wenn man so will. Also das Innere dieser, also es sollen irgendwelche energetischen Strömungen meiner Meinung nach auch da dargestellt werden.
Wir sehen erst noch in Schwarz-Weiß mehr oder weniger vom Wald und diesen Atompilz
Stimmt, ja.
und dann fahren wir weiter drauf zu und sind dann irgendwann im Inneren des Pilzes und dann beginnt halt ja so ein Stück Videokunst, ne? Also es ist halt wirklich komplett essayistisch, was da passiert. Das ist so wie eine Kunstinstallation, wenn man so davor steht oder so, so wie man sich das vorstellt. Man ist im Raum voller Monitore und um einen herum dröhnt es und es sind ganz viele Blitze und es ist grell und so. Das sehen wir so für ein paar Minuten, wenn es nicht sogar 5, 6, 7, 8 Minuten sind. Ja, und das ist dann der Moment, wo man sich so denkt, so, okay, das gab's in alten Twin Peaks-Folgen nicht. Das hätte sich wahrscheinlich ABC auch nicht getraut, das zu machen. Ja, es ist wirklich, das gibt es ja eben so Videokunst und Essays, ne? So Schnipseln und vielleicht noch so. Ja, heftige Musik oder so. Es erinnert mich auch so ein bisschen an so ein Heavy Metal Musikvideo. Da sieht, gibt es sowas auch ganz gerne mal, glaube ich. Wobei ich jetzt nicht unbedingt großer Heavy Metal Fan bin. Ja, also es wird jedenfalls ziemlich abgefahren. Wir sehen dann später noch so eine Art in Schwarz-Weiß, so eine Art Laden.
Der
Ja, und
Convenience Store. Und da sind die ganz großen Fans von Twin Peaks mit Sicherheit aufmerksam geworden, weil der Convenience Store ist eine ja, Einrichtung, die schon in den alten Folgen erwähnt wurde und auch in Fire Walk With Me einen großen oder einen wichtigen Platz einnimmt. Der Convenience Store ist halt ein Zuhause für dämonische Aktivitäten. Und in einem von Coopers Träumen in der alten Staffel hat Mike ihm, also hat Mike Cooper mal erzählt, dass er und Bob, also Mike und Bob, in diesem Convenience Store gelebt haben für viele Jahre und dort Leute vergewaltigt haben und ermordet haben. Und das war aber auch der Ort, an dem Mike eine Erleuchtung hatte, Gott gesehen hat nach seinen eigenen Aussagen und dann ja sein ganzes seine Einstellung geändert hat eben, sich seinen Arm abgeschnitten hat, um sich vom Bösen zu befreien. Das ist die Story von Mike, wie wir sie in den Wikis lesen können. und dann sich dem verschrieben hat, also Bob, ja, sich entgegenzusetzen und so das Gegengewicht von Bob zu sein. Das ist die Story von Mike und das hat sich alles in diesem berühmten Convenience Store zugetragen, den wir jetzt wieder mal sehen und den haben wir aber auch schon mal gesehen im Fire Walk With Me, wo halt verschiedene böse Gestalten oder dämonische Gestalten an einem Platz zusammenkommen. Und übrigens auch da schon waren diese Waldgestalten zu sehen, die halt jetzt Evil Cooper wiederbelebt haben. Und die sehen wir eben auch in dieser achten Folge vor dem Convenience Store umherlaufen. Und da passieren halt irgendwelche Lichteffekte und so weiter und das zeigt halt diese dämonischen Entitäten, aber das baut, also diese Szene baut auf einer Mythologie von Twin Peaks auf, die schon seit Anfang der Serie besteht. Also es ist nichts, was jetzt neu erfunden ist, sondern den Convenience Store, den kennt man letztendlich.
Also für die, die die Folge auch nicht gesehen haben, also es ist so, dass wir wirklich für mehrere Minuten nur diesen Store von außen
Ja,
sehen
es ist Wahnsinn.
und dann wie eine Art Zeitraffer sehen wir, wie dort das Licht an- und ausgeht in Schwarz-Weiß, wie dort eben diese Gestalten rein und raus oder langlaufen, wie dort irgendwelche Leute teilweise dazwischen dann noch sind, die dort einkaufen gehen oder so. Und das siehst du so, also es könnte auch ein Ausschnitt aus diesem The Ring-Video sein.
Ja,
Ja.
genau.
Also
Immer
das
mit,
ist.
ja, mit so, wie nennt Jump Cuts, ne? So nennt man
Genau
das, ja.
und so und alles so dazu, so, also es ist wirklich jetzt nichts Geradliniges, was wir da sehen oder so, ne?
Dann kommt eine entscheidende Szene, denn dann sehen wir eine, ich würde mal sagen, eher weibliche Kreatur, die so aussieht wie so ein Fötus eher, der in irgendeinem Wasser schwimmt und was ausspuckt oder halt irgendwie so, ja, erbricht einfach. Und in diesem Erbrochenen kommt auf einmal Bob heraus oder ja, so das Gesicht von Bob erscheint dann da, der dann auf die Erde kommt. Und das impliziert was ganz Grundsätzliches bei Twin Peaks, was jetzt quasi ja auch irgendwie erklärt wurde, nämlich dass Bob anscheinend entstanden ist beim ersten Atombombentest, der auf dieser Welt durchgeführt wurde. Das ist die Erklärung, die im Moment durchs Netz schwirrt und im Detail ist die Erklärung, dass die Atombombe, als sie zum ersten Mal gezündet wurde, Zeit und Raum irgendwie, ja, ripped open heißt es im Englischen, also Zeit und Raum irgendwie
Geöffnet hat.
durcheinander bringt, ja, oder geöffnet hat und dadurch unsere Welt mit der Welt des Red Room, der Black Lodge, der White Lodge sich verbunden hat und gewisse ja, Verbindungsorte hergestellt werden, wie der Ort in Twin Peaks. Der war im Wald in Twin Peaks, wo man eben Zugang zur Black Lodge hat. Ja, und das ist so die Erklärung dafür. Und die weitere Erklärung ist, dass halt durch diese ja, geöffneten Portale, sage ich jetzt mal, Kreaturen wie diese Waldmenschen, diese Typen auf die Erde kommen konnten und eben Bob auch auf die Erde kommen konnte, um Unheil anzurichten. Oder diese dämonischen Entitäten.
Also
Und ja.
bei den Waldmenschen bin ich mir, die du ja so nennst, die sind
Ja,
also,
weil die
ne?
halt so aussehen. Aber wie sollen wir sie sonst nennen? Wir können sie ja
Ja.
nicht Wesen nennen, dann weiß man nicht unbedingt, was man meint.
Jedenfalls habe ich da, weiß nicht, ob das tatsächlich so miteinander zusammenhängt, dass sie zumindest in diesem Moment entstanden sind oder freigelassen wurden oder so. Das kann schon sein, aber es scheint ja zumindest so, dass überall, wo tot ist, sind eben doch diese Figuren, ne? Also das, wie gesagt, jetzt in der dritten Staffel hat man es eben mit Major Briggs und weiß ich nicht, vielleicht irgendwo auch im Knast oder so. Oder halt eben, naja, nach so einem Atombombentest oder irgendwie so, ne? Und jetzt eben auch mit Cooper. Also, der wird ja, wie gesagt, erschossen und wir sehen die ja dann auf einmal. Also, da, weiß ich nicht, gibt es halt eventuell schon so einen Zusammenhang, dass das eben so. Was wir uns ja auch in Ghost gesehen haben, Nachricht von Sam, ich weiß nicht, ob sich jemand an diesen Patrick Swayze-Film erinnert, wo ja auch dieser böse Typ dort, der doch irgendwie, der doch Sam getötet hat, dann doch auch, also während ja Sam, als er tot ist, dann so in den Himmel kommt, von so einem güldenen Glanz erhoben wird, sehen wir dann, wie der böse, böse Taxifahrer und später auch Karl, dann ja von so schwarzen Wesen abgeholt wird und dann so weggetragen wird und dann so Richtung Hölle halt gebracht wird. Fällt mir nur gerade ein. Das sind genauso schwarze Figuren und sie sind genauso, treten sie, kommen sie dann, wenn es einen Todesfall gibt.
Ja, vielleicht ist das überall, also vielleicht ist es so
Und man muss ja auch,
durchgehend.
dann, wir haben ja auch gesehen gleichzeitig, wie jetzt eben der Junge, nachdem er überfahren wurde, sehr gestorben ist, ne, da ging ja dann so eine Art, da ging ja was auch, stieg er hoch in den Himmel.
Ja,
Ja.
stimmt,
Was
ja.
wir da gesehen haben und so. Und vielleicht war ja da nichts Böses dabei. Und bei Evil Cooper, ne, da kamen dann eben diese schwarzen Figuren oder
Ja.
wie auch immer. Andererseits, warum lebt er dann danach, ne?
Ja.
Ja. Ja.
Auf jeden Fall sehen wir die Geburt von Bob. Und wenn man halt die Theorie aufstellen möchte, dann hat die Atombombe Bob erschaffen. Ich fände das aber irgendwie also auf der einen Seite ist es visuell stilistisch hervorragend gemacht, diese Folge, aber dieser Ansatz zu erklären, wo Bob herkommt oder wie er entstanden ist, weiß ich nicht, ob ich das so gut finden soll, dass es jetzt erklärt wird, dieses Mysterium.
Also
Und vor
eventuell
allem so spät. Also, wobei ich da sagen muss, die Theorie ist mehr oder weniger in Stein gemeißelt jetzt schon im Internet, aber ich würde die vielleicht trotzdem anzweifeln, weil wir sehen natürlich, wie die Atombombe Zeit und Raum geöffnet hat quasi und Bob auf die Erde gebracht hat. Aber diese Sequenz, wo diese Kreatur Bob gebiert quasi, also, ja, schwer zu erklären, aber halt irgendwas ausspuckt und Bob kommt dabei raus. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt in Zusammenhang stellen muss mit der Atombombe. Man könnte ja auch sagen, das ist in einer ganz anderen Zeit passiert. Bob hat schon viel früher existiert und die Atombombengeschichte ist nur diese Zeitraumöffnung und Bob gab es schon vorher.
so, genau, ich gehe nämlich tatsächlich auch ein bisschen in die Richtung, nämlich, dass wir letztlich eben auch Bob als, naja, oder dass wir einfach sehen, dass Bob als so dieses komplette Übel auf diese Welt gespült wird, mehr oder weniger, oder sich manifestiert während eines schlimmstdenklich möglichen
Ja,
Ereignisses.
stimmt.
Also, nun ist es ja so, ich meine, klar, du kannst jemanden umbringen, das ist schlimm. Und du kannst, das kann irgendwie, eine Naturkatastrophe ist natürlich auch was wahnsinnig Schlimmes. Aber die Tatsache, dass es halt jemanden gibt, der eine Bombe herstellt, die innerhalb von Sekunden halt 100.000 Leute umbringen kann. Und auf Knopfdruck geht vom Himmel aus, ne?
Und Menschen gemacht ist
Von
eben.
Menschen mit einer Absicht gemacht ist,
Ja,
genau.
genau.
Und dass diese Überlegung, dieser Akt tatsächlich
Ja.
das Brutalste und Unmenschlichste ist, was du haben kannst. Und in dem Moment, wenn dieses passiert, ja, dann manifestiert sich das in dem Moment eben auch in einen Bob, der auf die
Ja.
Welt mehr oder weniger kommt oder so. Also ich sehe es tatsächlich eher auch so mythologisch, eher als tatsächlich jetzt physisch. Oder so. Also ich finde diesen physischen Aspekt, dieses, es werden Kerne gespalten und deswegen öffnet sich irgendein Raum-Zeit-Kontinuum, finde ich total langweilig. Das ist mir viel zu erklärt, das ist mir auch viel zu sehr so lostig irgendwie, weil in Lost war das auch ganz bisschen ein Thema und so. Das interessiert mich tatsächlich gar nicht. Ich finde dann, wenn dann eher biblisch-mythologisch spannend, dass das eben ein weiterer Moment eventuell ist, an dem die Erde Bob entdeckt, gesehen hat. Dass er quasi das Abbild dieser schlimmen Absicht und des Übels ist. Das ist das,
Also
was.
metaphorisch siehst du das dann eher, diese ganze
Genau,
Geschichte, ja.
genau. Warum auch immer fällt mir das Wort biblisch ein.
Ja.
Das ist so das, was ich so dann, was ich eher spannender finde und ja, was auch nicht dann so komplett erklärt ist. Dieser rein physische Prozess dahinter, den
Ja, klar.
völlig langweilig.
Ja. Auf jeden Fall, was dafür spricht, dass jetzt nicht in dem Moment Bob geboren wird von dieser komischen Kreatur, sondern dass das vorher halt schon passiert ist. Dafür spricht auch, dass diese Twin Peaks-Mythologie auch ja viel weiter noch zurückgeht. Und das wissen die Leute, die das Buch haben von Mark Frost, The Secret of Twin Peaks, wo ja Dokumente zu Twin Peaks oder die Mythologie quasi beginnt, schon ab 1500 oder so, als halt die ersten Siedler nach Amerika kamen. Das heißt, es würde mich schon wundern, wenn Bob auf einmal erst ab 45 oder 1945 existiert hätte. Das würde nicht so ganz so richtig zu dieser uralten Mythologie von Twin Peaks passen. Auf jeden Fall aber, ich meine, wenn wir es nicht rein metaphorisch sehen, gibt es aber eine Kreatur noch über Bob, also die Bob geboren hat, wenn wir es jetzt nicht rein mythologisch sehen. Und diese Kreatur wird in den Theorien im Moment in Fanforen genannt Mother, also die Mutter, weil Mother ist auch eben eine Entität, über die schon geredet wurde in dieser dritten Staffel. Ja, zu Cooper, und manche glauben sogar, dass diese Mother auch dasjenige Wesen war, was aus diesem Glaskasten in Folge 1 ausgebrochen ist und die zwei Leute getötet hat. Das ist ja auch noch offen, was das überhaupt war. Das könnte auch, aber auch genauso gut einer von diesen, ich sage jetzt wieder, Waldmenschen gewesen sein. Das wissen wir aber nicht. Auf jeden Fall könnte es sein, dass es noch eine Kreatur über Bob gibt und über Mike. Manche nennen die jetzt Mother, aber genauso gut könnte es metaphorisch nur sein, und das hat alles überhaupt keinen Sinn, der dahinter steht. Ja, ist auf jeden Fall was noch erklärt werden müsste, eventuell. Ja.
Ja, ob wir es wollen, weiß ich nicht.
Ja.
Weil irgendwie, wenn es zu weit geht und das dann da irgendwie noch so einen Bob-Stammbaum gibt,
Ja,
also,
genau,
ja,
richtig.
wir hatten ja auch gelesen in Lauers Tagebuch, It isn't Bob, no, no,
Ja,
jetzt
ja,
da.
ja,
Und
ja.
so, also wie gesagt, ich habe schon damals gesagt, ich will nicht neben Bob jetzt noch einen Joe haben. Und wenn es da noch eine Mother gibt, weiß ich nicht, ob mir das wirklich so
Aber
gefällt.
darf der nicht eine Mutter haben, der Bob? Der muss doch auch mal versorgt werden als kleines.
Bob sehe ich halt momentan eher so als, ja, ich sehe Bob eher schon als Geist oder so, dieses Dämonische sehe ich schon, aber eventuell ist das ja nur eine Entität gemacht aus den Summen des Grauens
Ja,
der Leute, so, ja.
das kann ich aber auch, also
So.
ist auch
Und
plausibel.
insofern sehe ich ihn halt auch echt der Menschen gemacht.
Ja.
Und dann ist das natürlich klar, dass bei so einem 1945 Nuklearexperiment Hiroshima, das ist ein Song, den wir auch noch hören im Hintergrund, ein Song, ein Stück Musik, das irgendwie People of Hiroshima oder so heißt. Und so, das ist das wirklich Schlimmste, so was man dann so was man da so. Ja, Menschen gemacht eben dann sieht oder so. Oder generell natürlich das ganze Jahr 45, diese Kriegsgeschichten und so. Und dass das dann eben der Moment ist, in dem er sein Antlitz zeigt. Das ist so ist mein Verständnis momentan der Geschichte.
Was auch ganz spannend ist, ist in dem Zusammenhang in Staffel 2, Episode 6, haben wir mal eine Szene gehabt, in der Mike über Bob gesprochen hat. Und da sagt der Dale, wo Bob herkommt, das kann nicht revealed werden, also kann nicht erklärt werden, oder das heißt, das Geheimnis kann nicht gelüftet werden oder darf nicht gelüftet werden. Und jetzt, zumindest scheint David Lynch es so zu lüften, aber also interpretativ bleibt es offen. Also man kann es in verschiedene Richtungen interpretieren, wie wir das ja hier auch machen. Auf jeden Fall sehen wir dann weiterhin ein Ozean, Gewitter umströmt, dann eine Art Insel oder so eine Felsformation, auf der ein Gebäude draufsteht, wo man vermuten könnte, das ist die White Lodge. Weil da der Giant drin lebt, mit seiner Frau vielleicht oder wer auch immer. Auf jeden Fall wird die genannt Senorita Dido oder Dido, laut den Credits. Auch weiterhin schwarz-weiß alles gehalten. Und da sind so Glocken, so Energieglocken, die wohl irgendwie mit dem Himmel verbunden sind. Und eine macht da so einen Lärm, also ein piependes Geräusch. Der Giant kommt rein, hört das Geräusch, drückt auf den Knopf, dann erstarrt das Piepen. Dann geht er in einen anderen Raum und sieht den Film von der Atombombe, wie wir als Zuschauer den vorher auch schon gesehen haben. Also er guckt quasi gerade diese Folge von Twin Peaks, wenn man so will. Und sieht halt, wie Bob geboren wird von mir aus. Oder eben halt auch dieses Gesicht von Bob. Sieht alles das, was wir auch gesehen haben. Und dann schwebt, also dann, meine Erklärung dafür ist, dass der Giant dann sieht halt, dass was Böses auf die Erde kommt. Und er muss was dagegen setzen irgendwie. Was Gutes. Und aus seinem Kopf strömen dann goldene Blitze irgendwie und daraus formt sich auch wieder so eine Kugel, wie wir vorher bei Bob auch hatten, also eine Kugel in der Bobs Gesicht ist. Und dann sehen wir eine goldene Kugel, die Loras Gesicht beinhaltet. Laura Palmers Gesicht. Und die Interpretation wäre halt dann, dass sie diejenige ist, die auf der Erde Bob Einhalt gewähren muss oder die Bob aufhalten kann als einzige und diese Aufgabe hat. Und wir wissen ja auch aus den alten Folgen, dass Bob Laura nicht besitzen oder nicht, Laura konnte nicht besessen werden von Bob. Also Bob konnte nicht irgendwie in Laura eindringen, so wie er in Leland Palmer eingedrungen ist. Und da sieht man schon, dass Laura irgendwie eine besondere Person war. Und im Rückblick kann man ja sagen, sie hat sich irgendwie geopfert, um Bob Einhalt zu gebären. Wie heißt es? Einhalt zu gebieten. So.
Ja, aber hat sie ja nicht geschafft.
Hat sie nicht geschafft. Nee, aber vorerst zumindest, könnte man sagen.
Wieso dann direkt danach war Cooper dran quasi?
Ja. Aber sie hat sich irgendwie geopfert. Ist gestorben natürlich durch Leland Palmer. Und ja, sie hat bestimmt noch eine Aufgabe in der Serie, weil sie ja auch weiterhin existiert im Red Room in der Black Lodge, wo wir sie in Staffel 3 ja schon gesehen haben. Und da hatte sie ja auch mal irgendwann ihren Kopf geöffnet und ein weißes Licht hat, da ist da rausgestrahlt.
Ja.
Was jetzt besser erklärbar ist, weil wir jetzt wissen, dass sie anscheinend keine normale Person ist, kein Mensch ist, sondern ein übernatürliches Wesen,
Ja
was
gut, aber
geboren wurde
das ist,
eben von
naja.
vom Giant.
Also, Laura hat ihren Kopf geöffnet im Red Room. Und nicht irgendwo in Twin Peaks, im Diner oder so, ja. Und was im Red Room passiert, das ist, und wir wissen ja auch gar nicht, ob Laura im Red Room wirklich Laura Palmer ist, weil sie sagt ja immer, sie ist Laura Palmer, sie kennt aber Laura Palmer gar nicht. Und so, also diese ganze, das ist nicht alles eins zu eins, ja, was im Red Room ist, lebt auch so in Twin Peaks.
Ja, es gibt ja auch immer Böse und Gute. Also es kann ja sein,
Und
dass von
Laura
Laura auch
Palmer.
zwei existieren.
Ja, aber Laura ist nun, war nun auch nicht die von kann ich jetzt auch nicht sehen, vom Giant gemachte gute Seele oder so weiter, denn wir wissen ja genau, dass Laura auch ordentlich Dreck am Stecken hatte. Ne? Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass es halt vom Giant eventuell ein Gleichgewicht erschaffen, also etwas erschaffen hat, was eben ein Gleichgewicht zu diesem Bösen
Ja,
darstellt, nämlich eine
genau.
Reinheit oder so. Was dann aber
Richtig.
irgendwo dann im Laufe der 18, 17, 18 Jahre dann irgendwann auch schiefgelaufen ist. Weil Laura nicht so pur, naiv und rein war oder so. Und das ist so ein generelles Ding, aber dass irgendwie Laura erschaffen wurde, um irgendjemand. Ich sehe es halt nicht so. Ja. Also ich glaube, dass Laura halt ein Highschool-Mädchen in Twin Peaks war.
Ja, wenn nun die alten Staffeln so sehen, würde ich dir recht geben, aber die Folge ist halt schon krass im Hinblick auf diese ganze Twin Peaks Mythologie.
Ja,
Man
klar.
muss halt für sich selber entscheiden, ob man das alles nur metaphorisch sehen will oder halt als Teil der Geschichte, wie es so passiert ist halt. Und man sieht ja auch, dass diese Kugel mit Lauras Gesicht drin, dass die auf die Erde geschickt wurde. Da ist ja auch wirklich nochmal wieder so eine Filmszene, wo die Kugel aus dieser White Lodge herausgeht und auf die Erde irgendwie geht. Ja. Ich bin mir sicher, dazu wird es auch keine Erklärung mehr geben. Das ist jetzt die Erklärung und die bleibt so stehen. Und da lässt uns Lynch mit alleine. Und da kann man entweder sagen, wie du, das ist mehr oder weniger metaphorisch, oder man sieht so, dass ja, dass es eben ein übernatürliches Wesen ist. Das wäre halt die andere Erklärung, die es jetzt durch die 8. Folge auch als Theorie gibt. Ja. Haben wir diese Frau eigentlich schon mal gesehen? Senorita Dido oder so? Gab
Nee,
es die
also
vorher schon mal?
nicht, dass ich wüsste.
Ja. Nee, ich
Meine,
kenne die auch nicht.
sie sah halt ein ganz bisschen so von der Kleidung und der Frisur aus wie diese Frau in Folge 3, die
Ja,
mit Cooper
hatte ich auch am Anfang gedacht.
in diesen sphärischen Weltallgeschichten war. Die keine Augen hatte, keinen Mund und vor diesem Wesen Angst hatte, was gegen die Tür geklopft hat. Das war so
Da
ein.
fällt mir gerade ein, wurde da nicht auch irgendwie gesagt, die Mutter kommt, Mother is coming oder so damals von dieser Frau, die Angst hatte vor diesem Klopfen?
Hab ich nicht mehr auf dem Schirm.
Ja.
Also gesagt hat sie eigentlich gar nichts, oder?
Nee, nicht die, aber es gab dann nachher nochmal eine Szene. Nachdem sie draußen waren und dann steigt Cooper ja wieder runter und dann
Ja.
hat sich der Raum ja verändert und dann
Ja.
ist da aber eine Frau, die was sagt. Und irgendwie habe ich jetzt im Kopf, dass sie irgendwas auch mit Mother sagt. Was wieder zu dieser Mother-Theorie passen würde. Aber gut, das ist gerade nur so ein Spleen oder so ein Gedankenblitz, den ich irgendwie habe. Kann auch komplett daneben sein. Dann kommen wir zurück auf die Erde.
Jo, wir sind
Befinden
noch
uns dann im Jahr 56, glaube ich, oder?
genau, 1956, wir sind wieder in New Mexico und wir sehen, wie diese, ja, jetzt bleiben wir bei dem Begriff Wald, Wesen, ja, da auch in der Wüste oder so rumkriechen und dann auf ein älteres Ehepaar oder ein älteres Paar treffen, die im Auto fahren und diese Wesen gehen auf die Fahrbahn, auf die Straße. Das Auto hält halt an, beide haben halt Angst. Und wir sehen eben, wie zwei, drei dieser Wesen so um dieses Auto rumschleichen und dann auch zum Autofenster gehen. Der Mann macht das runter und haben beide Angst. Und er fragt eben, got a light? Ja, und dann haben dieses Paar natürlich Angst bekommen und die fahren dann einfach weiter und flüchten aus der Situation und diese Waldwesen schreiten dann aber weiter und wir sehen dann eben so ein junges Paar, was gerade wahrscheinlich auf dem Date ist und gemeinsam noch nach Hause läuft und so ein Junge, so, wie alt sind die, 16, 17 oder so, ein Junge und ein Mädchen und sie verabschieden sich und der Junge fragt, kann ich dir einen Kuss geben und sie willigt ein und dann verschwindet sie in ihr Haus. Und dann sehen wir eine schöne 50er Jahre Radiostation, die gerade ein paar Scheiben auflegt. Und eins dieser Wesen kommt dann eben in diesen Radiosender rein, wo eine Mitarbeiterin gerade ist. Und er fragt sie ebenfalls, got a light. Und sie hat Angst vor ihm und er macht dann auch irgendwie kurzen Prozess, greift in ihren Kopf. Und zerdrückt den in irgendeiner Art und Weise. Und Blut strömt eben über den Kopf der Frau. Und dann geht er zum DJ, der gerade eine Platte auflegt. und eben live sendet ins Studio rein und nimmt ebenfalls dessen Kopf und dann fängt er an, ins Mikro zu sprechen, dieses Wesen, und
Genau.
sagt eben nicht mehr "Got a light", sondern sagt folgenden Satz: "This is the water and this is the well. Drink full and descend. The horse is the white of the eyes and the dark within." Und wiederholt diesen Satz, diese zwei Sätze mehr.
Immer wieder, ja.
Das geht dann live on air und wir sehen eben, wie andere Leute in dieser Stadt eben gerade den Sender hören. Das ist eine Mitarbeiterin, glaube ich, in einem Diner und jemand, der in der Werkstatt noch ist oder so. Und eben auch das junge Mädchen, das eben noch auf dem Date war und jetzt in ihrem Zimmer liegt und Radio hört. Und nach und nach fallen diese Leute mehr oder weniger um.
Ja, werden bewusstlos oder sterben, wissen wir nicht.
Ja, und die
Und
finale Szene quasi, kann man ja schon mal sagen, ist eben, dass wir sehen, wie so ein Insekt, ein sehr großes.
ja, wir hatten vorher gesehen, am Anfang dieser 1956-Szene, wie dieses Wesen aus dem Ei schlüpft in
Ah
der
ja,
Wüste.
genau. Und dieses bahnt sich nun den Weg zu dem Mädchen und kommt, fliegt aufs Haus zu
Es
und
scheint halt auf diese Worte auch zu reagieren von dieser Kreatur, die da ins Radio spricht.
Durchs offene Fenster kriecht es halt, fliegt es ins Zimmer des Mädchens, das schläft oder es liegt zumindest und hat einen Mund offen und wir sehen, wie diese Kreatur in den Mund des Mädchens hinein
Das
gerät.
Mädchen macht im Schlaf auch den Mund ganz weit auf plötzlich, sodass sie dieses Insekt da reinkriechen kann.
Ein sehr verstörendes Bild.
Ja.
Es hatte wirklich was komplett von einem Horrorfilm, von einem ganz krassen
Ja,
Horrorfilm.
absolut. Sowieso die ganze
Ja,
56er-Szene.
aber gerade, also das ist wirklich richtig, richtig horrormäßig. Ja, so Body-Horrormäßig.
Willst du da auch die Theorie hören, die es im Internet dazu gibt?
Geht so. Also ich kann dir erstmal sagen, auf was ich zumindest
Ja.
gekommen bin. Dass natürlich New Mexico ein Ort auch voller Geschichte ist. Und gerade in den späten 40ern, 50ern, gab es natürlich Roswell, New Mexico, wo ja angeblich ein UFO abgestürzt ist. Und diese Bilder, die wir da 56 sehen, ach, so in gewisser Weise diese so ein bisschen wüstig, eine Kleinstadt und so. Das ist so wirklich wie in Roswell. Und dieses Wesen, was da aus dem Ei schlüpft und kommt, das finde ich irgendwie so ein bisschen so UFO-mäßig alles. Und hatten wir nicht das auch mit Major Briggs? Irgendwie, der hat ja da so Kontakte zu UFOs
Ja.
und weiß da ja relativ gut Bescheid. Und ich bin mir nicht sicher, was dieses Wesen, was da aus dem Ei schlüpft, ob das nicht tatsächlich da irgendwie so eine Alien-Kreatur ist oder so, die da sich auf den Weg macht. Das wäre jetzt wirklich völlig abgefahren, aber UFOs sind halt kein Neuland bei Twin Peaks. Das war schon mal durchaus ein Thema. Und deswegen musste ich irgendwie daran denken. Und ich muss dich kurz sowieso fragen, Major Briggs, was hat der in dieser Folge für eine Rolle gespielt?
Gar keine.
Gar keinen, ne?
Nee.
Also der flog auch nicht noch irgendwo durchs Weltall.
Nee, nee.
Ne?
Nee.
Nee.
Also soweit ich weiß nicht.
Ja. Ja, irgendwas habe ich aber, muss ich sagen, doch ziemlich direkt an Briggs denken müssen in der Folge.
Stimmt, ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Aber so, wo du sagst, ja, natürlich durch den Ort, klar.
Ja, also ich habe da auch schon 1945 daran gedacht und ich meine, der Abschluss war 47, 48 so in dem Dreh und ja, also auch dieses irgendwie diese Waldmenschen und so, ach keine Ahnung, irgendwie hat das da so ein bisschen da bei mir Klick gemacht halt einfach. Was natürlich das so in dem Radiosender sollte und mit der Durchsage, also den Satz verstehe ich übrigens auch nicht, wenn ich ihn mir selber übersetze oder so. So richtig
Ne.
ergibt er für mich echt keinen Sinn. Also, wir können es ja mal versuchen zu übersetzen kurz. Das ist das Wasser und das ist der Brunnen. Trinke in Fülle daraus und
Steige hinab.
Steige hinab, geh hinab,
Also in den
genau.
Brunnen vermutlich.
Genau, wie sind wir wieder bei The Ring? Oh Gott, nee, das
Also
ist.
trinkt das gesamte Wasser aus dem Brunnen aus und dann
Ja.
steigt in den leeren Brunnen hinab, sozusagen.
The Hall, das Pferd ist das Weiße in den Augen und das Dunkle darin.
Ja.
Ja, also Pferd.
Pferd klingelt natürlich ein bisschen, ne?
Ein
Für
bisschen,
Twin Peaks
ne? Da
Fans.
denken wir an Sarah Palmer,
Ja.
die ein weißes Pferd gesehen hat. Zweimal. Einmal vom Tod Loras und einmal vom Tod von Maddie.
Ja, das Pferd war eigentlich dadurch immer ein Symbol für den bevorstehenden Tod einer Figur. Ja, und das ist das Einzige, was ich auch dazu sagen kann.
Ja, also in der ersten Folge, da hatten wir, der dritten Staffel, hatten wir die Log Lady,
Ja.
die gesagt hat: Woe to the ones who behold the pale horse.
Aha. Okay.
Ja, also da gab es eine Vorahnung von ihr.
Aha.
Ja, Sarah Palmer sagte: I looked and behold a pale horse, its rider was named Death and hell followed with him.
Death, Tod.
Ja.
Und was folgte ihm?
Hell.
Hell. Ja. Könnte nur eine apokalyptische Vorahnung sein, dass eigentlich alles noch viel schlimmer wird als jetzt schon.
Es gibt ja die apokalyptischen Reiter.
Hatten wir da nicht auch schon mal eine Theorie aufgestellt in den letzten Folgen? Irgendwas mit
Nee.
den apokalyptischen Reitern? Nee.
Nee.
Okay. Aber trotzdem, also das ist irgendwie mir auch unerklärlich. Das Einzige, was natürlich haben Leute gesucht nach diesen Worten, haben sie bei Google und so weiter eingegeben. Und das Einzige, was wirklich auch krass ist, was man gefunden hat, in einem alten Forum, das sich nannte Commercials I Hate. Das Forum existiert auch nicht mehr, da man kann das nur noch im Google im Cache bekommen oder im Cache bekommen. Im Google Cache von der Seite, die eben so nicht mehr aufrufbar ist. Da ist es irgendwie im HTML-Code unten drin, ganz unten auf der Seite, wenn man runterscrollt, sind diese Worte drin. Und zwar schon vorher, also bevor die Folge ausgestrahlt wurde. Und da diskutieren natürlich Leute auch drüber, was das heißen soll.
Welche Worte denn?
Ja, die halt dieses Wesen sagt in der Radiostation:
Also
This is the water and this is the well.
im kompletten Wortlaut.
Im kompletten Wortlaut. Also es kann kein Zufall sein. Also die Worte existieren sonst auch gar nicht im Internet. Die findest du nicht. Das ist also das Einzige, was man im Internet findet, in diesem alten Forum. Und wie gesagt, auch schon vor der Ausstrahlung der Folge. Manche Leute vermuten jetzt bei Reddit, dass das halt irgendjemand, der in die Produktion involviert war, sich einen Spaß draus gemacht hatte, kannte diese Worte und hat das in irgendeine Website reingestellt. Andere Leute wollen da jetzt noch eine Theorie draus spinnen und irgendwelche Hints vermuten, auf die uns Lynch aufmerksam machen will, aber ich glaube, das wäre zu krass. Also in einem Forum über Werbung irgendeine Theorie daraus zu ballern,
In welchem
das.
Zusammenhang soll denn jemand das
Ja.
geschrieben haben?
Das hat auch keiner geschrieben. Das ist unten im Forum unter, also quasi im, ja, wie soll man es sagen? Ganz unten, wenn man auf so Seiten scrollt, auch unter dem Impressum oder so, da unten ganz am Ende ist es drin. Also vom Webmaster quasi eingebaut. Das ist, kann nicht irgendein User gepostet haben in dem Forum selber, sondern es ist von demjenigen, der die Seite betreibt, der muss es reingekopiert haben, außerhalb eines Threads und so weiter.
Und wann das derjenige gemacht hat, weiß man aber nicht.
Nee, aber auf jeden Fall vor der Ausstrahlung der Folge. Das ist klar. Das kann man zurückverfolgen.
Aber nicht irgendwie 1997.
Nee, das weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe mich auch nicht genau damit beschäftigt. Aber ja, das kann
Ja.
man dann bei Reddit weiterlesen. Aber ich vermute, dass da hat sich jemand Spaß gemacht, der das Drehbuch vorher kannte oder so. Irgendein.
Ja. Und jemand, der da arbeitet und medienaffin ist,
Ja.
deswegen auch, was macht zu beschissener Werbung?
Ja, genau, irgendwie so. Ich wollte nur noch die eine Theorie erläutern, die es halt noch zu diesem Insekt gibt, die auch schon relativ krass ist. Und die Theorie spinnt sich auf der Annahme oder auf einem Satz, den Mike mal gesagt hatte, auch in dieser Staffel 2, Episode 6, in der er über Bob spricht. Da sagt Mike nämlich, Bob is like a parasite. Und da sagen Leute jetzt, er war vielleicht wortwörtlich ein Parasit am Anfang. Also dieser Parasit beinhaltet, ist die erste physische Kreatur auf der Erde, die Bobs Geist beinhaltet. Und dementsprechend ist halt das Mädchen, was halt diese Kreatur nachher frisst, der erste Mensch, der Bob beinhaltet. Und wenn man noch weitergehen will, das tun manche Leute, sagen die, dass dieses Mädchen nachher Bob übertragen wird auf den Jungen und der Junge könnte Leland Palmer sein. Was vom Alter her alterstechnisch hinkommen würde. Leland war 45 Jahre alt, als er Laura Palmer ermordet hat. Laura Palmer wurde 71 geboren. Das heißt, Leland wurde 44 geboren und wäre um die 12 Jahre alt im Jahr 56, wo wir uns ja gerade befinden.
Ja gut,
Und
der Junge war schon älter, den wir da gibt.
ne, würde ich gar nicht so sagen. Ich
Ne?
würde sagen, das passt ungefähr. Aber ist auch nur eine Theorie. Andere sagen übrigens, das könnte auch Laura Palmer sein. Dieses Insekt ist eine andere Theorie. Also, ja. Das sind so Sachen, die sehr, also die in den Grundfesten eigentlich der Twin Peaks Geschichte so rütteln, in dieser Folge, ne? Ich weiß auch nicht, wie ich das finden soll, wie gesagt schon, dass das jetzt alles so mit einem Mal abgewischt wurde, diese ge gesamte
Ja gut,
Mythologie.
es bleiben ja sehr viele Fragen übrig.
Ja, natürlich. Und wie gesagt, man muss selber entscheiden, ob das nicht eher auch, wie du schon sagst, ein bisschen metaphorisch alles gesehen wird. Ich meine, diese LSD-Szenen da, die ja, sind eben, kann auch darauf hindeuten, dass Lynch das metaphorisch meint.
Das Ding ist halt, wenn du die alten Folgen siehst, das hat halt nichts mehr mit dem zu tun, was wir gerade sehen.
Ja, richtig.
Und es ist halt wirklich was komplett anderes. Und irgendwie weigere ich mich halt zu sagen, dieser ganze Driss und dieses ganze, was wir so unter Twin Peaks immer kannten, dass dieses eben nicht mehr existiert oder irgendwie in einer gewissen Form alles irgendwie gemacht ist und so. Also das kann ich halt irgendwie nicht sehen. So, das möchte ich auch nicht haben. Ja, das ist so mein Ding. Und wenn ich jetzt halt daran denke, dass Laura irgendwie auf die Erde geschickt wurde und Bob bei der Atomexplosion entstanden ist und dann quasi so eine Art nukleare Figur ist, das finde ich irgendwie schon schwierig. Also wie gesagt, mich interessiert halt eher dieses Moralische hinter dem Töten, was wir eben im zwischenmenschlichen Kleinen haben, aber eben auch im Großen. Und eben, wenn es eben in diesem Großen passiert, dann ja, geschieht halt so ein Unglück auf der Welt, dass es halt dann irgendwie ein Antlitz bekommt, mehr oder weniger. Das ist so ein bisschen das, was ich halt dann eher so eben, ja, interessant finde und sicherlich auch auf so einer Sci-Fi-Ebene interessant finde, aber jetzt eben nicht tatsächlich sehe, dass da eine tatsächlich physisch existierende Figur entstanden ist oder so. Ja, das gefällt mir dann einfach nicht.
Ja, ich glaube aber, das ist auch das, was Lynch irgendwie so ein bisschen beabsichtigt in der Staffel. Vielen hat auch ja nicht gefallen, wie er mit Cooper umgeht, also dass er ihn quasi zum Kind wieder macht. Vielen wird diese Folge auch nicht gefallen. Also bei mir ist es ja, hatte ich ja gerade schon gesagt, auf der einen Seite auch so, auf der anderen Seite fand ich die, ja, vom visuellen, erzähltechnischen her absolut großartig. Also schon gesagt, das habe ich selten gesehen, sowas. Es spaltet auf jeden Fall die Fans. Die Staffel hat sowieso schon die Fans gespalten und in die Folge wird das noch viel mehr tun. Es gab einen schönen Artikel, den unser Coopers Kaffeekollege Julian empfohlen hat, den wir auf jeden Fall auch noch mal gerne verlinken vom Guardian. Der halt ein Statement setzt und sagt, Why the new Twin Peaks is way better than the original. Und das spricht genau das an, was du gerade gesagt hast. Es ist halt was komplett anderes jetzt. Und er sagt, es ist für ihn besser als das alte Twin Peaks, weil es halt komplett Lynch, also Lynch ist halt komplett frei kreativ. Weil er natürlich nicht mehr diese Vorgaben hat, die ihm das Fernsehen damals, das Network-Fernsehen gemacht hat. Und der Artikel sagt, it's easily the best series of the year so far. And although this might seem like heresy to longtime fans, I think it might actually be better than the original. This is the Lynch who's made the new Twin Peaks. The conventions that tied him to formal network TV drama have been absolutely brutalized here. Und er spricht dann auch die eine Szene in Folge 3 an, diese Arthouse-Szene, wo er auch sagt, it was the most purely Lynchian sequence of an incredible Lynchian career, and you can only imagine how hard executives would have balked if it had been presented to them back in the ABC days. Also anders ausgesprochen, natürlich hätte solche Szenen und gerade auch eine Folge wie die wir jetzt gesehen haben in Folge 8, hätte es nicht geben können, damals im Network-Fernsehen. Vielleicht hätte Lynch das damals schon ganz gerne gemacht. Aber es ging natürlich nicht aufgrund der Massenkompatibilität, die man irgendwie herstellen musste. Und jetzt dieses Serienzeitalter mit den gegebenen Voraussetzungen dann im Pay-TV, der hat, die lassen ihn eben komplett frei drehen. Und ja, das führt klar zu Spaltungen bei den Fans, aber das ist halt seine Vision als Künstler von Twin Peaks irgendwie.
Mir gefällt dieser ganze Ride, den wir jetzt in der dritten Staffel haben, auch total. Um mal jetzt auch so nach der Hälfte mehr oder weniger mal hier ein Statement zu setzen von mir aus. Ich finde es super, was wir gesehen haben. Ich fand tatsächlich die aktuelle Folge auch echt schwierig. Sie ist natürlich extrem verwirrend, natürlich. Das merkt ihr ja auch, wie wir jetzt diesen Podcast machen. Also, das ist auch wenig, woran man sich so tatsächlich jetzt so ranhängeln kann. Ich muss auch dazu sagen, dass ich auch nicht gedacht hätte, dass wir jetzt eine Stunde voll kriegen, darüber zu reden. Gut, na klar, gibt es viele Theorien dazu. Ich selber bezweifle ehrlich gesagt gerade die meisten davon. Aber prinzipiell ist das eine super gute Serie. Und auch wenn ich natürlich an dieses doch sehr, jetzt muss man schon sagen, sehr menschliche an Twin Peaks Season 3 denke, nämlich an Diane und an den Killer, den wir da haben und an Buckhorn und so weiter, dann ist das schon noch eine total spannende Serie. Ich finde halt nur jetzt diese Folge auch schwierig und das finde ich zum einen eben.
Es ist halt wie so eine Backstory-Folge, wenn man es als Backstory sehen will
Das
und nicht nur
stimmt,
metaphorisch.
das kann man machen. Aber ja, also es ist für mich die schwächste Folge bisher gewesen, was aber auch ehrlich gesagt daran liegt, dass eben wirklich so viel eben diese Videokunst war oder Filmkunst halt. Das klingt so abfällig, das meine ich natürlich nicht. Ein bisschen hatte ich ein Problem damit, dass das nicht fürs Kino gemacht war. Wir haben das jetzt also, gucken das jetzt hier auf dem Fernseher irgendwie und klar kannst du eine tolle Soundanlage haben und so weiter, aber dennoch ist es for the small screen und gerade wenn du eben so eine audiovisuellen und auch rein visuellen krassen Sachen machst und da wirklich eine visuelle Oper erzählst oder so, ja? Oder so, dann sehe ich das. Ich glaube, diese Folge muss halt einfach in einem abgedunkelten Raum auf einer riesen Leinwand so krass auf dich wirken. Das ist wirklich ein verstörender Horrortrip und so. Und ich finde halt,
Das.
das ist halt, ich finde, das ist halt, dafür wurde Fernsehen halt nicht gemacht. Was nicht heißt, dass man es nicht bringen kann. Aber Fernsehen ist für mich halt, eine Fernsehserie ist für mich dann tatsächlich doch eher das klassisch Narrative und eben die großen visuellen Eindrücke. Das, was wirklich, ja, so wie eben, also so auch klassisches Kino, das ist, also das sehe ich tatsächlich eher auf der Leinwand. Und dann denke ich mir so, Lynch, das ist jetzt aber auch nur eine Fernsehserie, die du jetzt hier machst. Ich will ihn auf gar keinen Fall limitieren und ich will auch nicht sagen, dass er sich dann irgendwas jetzt so an stringenten Fernsehformen halten, so von wegen Showtime ist sonst jetzt.
Macht er auch nicht.
Showtime ist der Sender für Shameless und Homeland, deswegen hat sowas da nicht zu suchen. Das
Nein, nein.
will ich auch gar nicht sagen. Aber ich finde, es ist halt für ein Smallscreen für mich jetzt nicht beeindruckend genug, als dass ich darin aufgehe. Und das sind so Sachen, wie ich es halt eher im Kino sehe. Und ich finde, es gibt dann eben so bestimmte Sachen, die wirken dann halt auch so wie ein klassisches Musical zum Beispiel. Ich finde, das hat im Kino eine ganz andere Magie und eine Wirkung, als wenn du es irgendwie im Fernsehen siehst oder so. Oder wenn ich an... Na gut, okay, das führt jetzt zu weit, aber ich will jetzt selbst nicht zu weit ausholen, nee, aber es gibt einfach so gerade visuell Sachen, die sich so aufs Visuelle verlassen, wirken einfach im Kino umso mehr. Und deswegen habe ich mich ein wenig beim Gucken um eine Erfahrung im Kino beraubt gefühlt.
Ah, ja. Bei 2001 sind die Leute ja damals 68 auf LSD reingerannt, um halt die letzte Szene auf LSD zu erleben. Oder diese Weltraumszene.
Es gibt.
Das wird heute wahrscheinlich auch passieren wieder mit anderen Drogen, wenn das im Kino laufen würde, diese Folge.
Falls jemand ungefähr versucht nachzuvollziehen, was ich meine, es gab in den 30er und 40er Jahren einen Choreograf, der hieß Busby Berkeley, und der hat Wasserballett gemacht. Ins Kino. Ein Kinofilm nur mit Wasserballett oder beziehungsweise mit Synchronarbeiten und so weiter. Und der hat eben mit Statisten gearbeitet, mit Statistinnen, so um die 200, 300 Schwimmerinnen, die alle von oben gefilmt Figuren geschwommen sind. Und die Figuren selber, als sich Figuren aufgestellt haben, im Wasser und so weiter. Und das ist halt was im Kino genauso wie ein LSD-Trip wirkt. Und das sind eben so Sachen, das bringt halt nicht viel, wenn du das irgendwie auf so einer kleinen für die Generation iPad irgendwie herstellst oder so weiter, sondern da denke ich mir so, Lynch, das hättest du echt dir ruhig aufheben können für deinen nächsten Kinofilm, den keine Sau sehen wird, so wie auch Inland Empire, die man fast gesehen hat, aber eben das ist dann irgendwie, da nutzt du einfach diese visuelle Form oder die synästhetische Form des Kinos und das ja, funktioniert für mich halt einfach auf Showtime nicht so richtig. Das ist so das Einzige, was ich so ein bisschen an der Folge auch schwierig fand. Und zusätzlich eben, wenn mir zu viel erklärt wird. Zu viel erklärt wird und wenn es dann so lustig wird. So, ich brauch das gar nicht. Ich muss nicht irgendwie in die Zeitsprünge haben und irgendeinen Atomtest oder so, dass da irgendwie das Böse dann geboren wurde oder so. Ich habe Bob ehrlich gesagt ziemlich gut akzeptiert als das, was er bisher war.
Ja, ich auch. Ja. Aber ich würde aber auch weitergehen als du und sagen, es ist nicht nur metaphorisch gemeint, sondern Lynch meint das schon ernst und das ist so, wie er es halt darstellt, ist es halt eine komplette, wird halt die Geschichte erzählt, die Backstory erzählt von Bob von mir aus oder wie halt diese Vermischung der Welten passiert. Also ich glaube, dass das so ist. Ich glaube auch, dass er das nicht im Kopf hatte, als er Twin Peaks die dritte Staffel gedreht hat, dass er jetzt gesagt hat, so, das ist fürs Fernsehen. Vielleicht kommt er auch gar nicht mehr in diese Fernsehgeflogenheiten rein oder will es natürlich auch nicht mehr, sondern er hat irgendwie im Kopf gehabt, ich drehe jetzt einen 18-stündigen Film und hat deswegen auch gar nicht nachgedacht, passt das auf dieses Medium oder passt das nicht. Er wollte halt einfach irgendwie seine Vision umsetzen und ob das jetzt fürs Kino oder Fernsehen war, ich glaube, darüber hat er nicht nachgedacht, was er vielleicht hätte machen sollen.
Na, vielleicht aber auch nicht. Es schränkt ja auch nur ein, dann, wenn du an sowas denkst. Und gerade das finde ich ja gut, dass er sich eben nicht darum scheren muss, was ein Network, was Sponsoren, Werbekunden und so weiter eventuell sagen könnten, was eine Fokusgruppe sagt. Also das ist ja schon prinzipiell ganz gut so. Ich finde es gut, dass er bei Showtime gelandet ist. Ich fühle mich halt nur meiner Erfahrung beraubt irgendwie. Naja, wie fandet ihr denn die Folge? Das würde mich tatsächlich hier besonders interessieren, wirklich. Also, geht ihr da mit? Denkt ihr, boah, endlich kann ich mir mehr Notizen machen in meinem eigenen Twin Peaks Fanbuch oder so?
Und findet ihr das gut, dass jetzt halt so eine Geschichte erklärt wird hinter Bob und so weiter? Oder seht ihr das auch metaphorisch eher?
Das Ganze könnt ihr gerne uns schreiben bei Twitter, Invitation to Talk sind wir dort. Oder kommentiert es einfach bei uns im Blog.
Ja, auf koopaskaffee.podcaster.de, der Blog unseres anderen Podcasts eigentlich. Und da findet ihr aber auch den Unterpunkt Invitation to Talk.
Ansonsten.
Also Tagline haben wir nicht gemacht. Tagline.
Stimmt, ja.
Aber eigentlich finde ich, ist sie klar. Geile Light.
Nee, finde ich nicht so gut.
Nee? Mm-mm. Ich fand die geil.
Nee.
Ja, dann schlag eine bessere
Da
vor,
habe
aber
ich
kriegst du
natürlich
nie im
nicht.
Leben hin.
Nee.
Ja, siehst du?
Ja, ich finde Gardelite finde ich irgendwie nicht so geil, weil irgendwie ist mir das zu düster. Also es ist
Natürlich,
irgendwie so.
die Folge war ja auch total, die war ja auch total froh und freudenstrahlend.
Ja, also so in gewisser Weise finde ich Gardelite ist mir irgendwie zu. Ich finde es schon krass, was da passiert, auch auf der Radiostation und so. Das ist eine ultra krasse, gruselige Folge. Und da finde ich es Gardelite irgendwie wirkt da so ein bisschen so kultig abgeschmackt, so, weißt
Wegen
du?
Leid oder
Ist,
was?
nee, so dieses so. Der fragt nach Feuer. So, finde ich irgendwie komisch, keine Ahnung. Mir gefiel das als Tagline nie so richtig. Wie wäre es denn mit The horse is white. The horse is the white of the eyes oder so. Irgendwas mit einem pale horse oder so. Nee.
Auch so plakativ.
Ja, okay. Ich finde, dieses Gardelite wirkt irgendwie wie so eine, wirkt so wie so eine Freddy Krueger Tagline. Irgendwie wie so ein markig-kultiger Spruch. So, ah, jetzt kommt er wieder. Und das kann ich irgendwie nicht sehen, weil ich die Folge verstörend fand. Und irgendwie so, bäh, so gruselig. Wobei man ja
Dann
dazu
vielleicht doch
sagen,
The White of the Eyes and the Dark Within.
naja, man muss ja dazu sagen, dass ja der Giant diesmal nicht als Giant gecredited ist, sondern einfach nur als
Ja,
Fragezeichen,
ja.
Fragezeichen. Vielleicht nehmen wir einfach nur die Fragezeichen.
Ja, das, er macht das.
Ja, das
Genau,
finde ich
macht
irgendwie,
er.
klingt, ist ein bisschen unsexy,
Ja,
aber
doch. Das ist geil.
Fragezeichen bleiben ja übrig.
Ja.
Und also nach dem Gucken der Folge denkt man sich ja nur so, what? Und
Richtig.
die Figur heißt nun mal so, die ja auch ziemlich zentral in der Folge ist. Dann lass uns einfach nur die Fragezeichen als Folgenname nehmen.
Sehr gut.
Ja.
Genau. Na?
Ansonsten, ja, machen wir eine kleine Pause. Twin Peaks pausiert. Am 2.7. gibt es keine Folge. Am 9.7. geht es erst weiter mit Folge 9. Und dann sind wir dann natürlich auch in den Tagen danach dann für euch da. In der Zwischenzeit wird es einen neuen Podcast geben. Von uns bei Coopers Kaffee. Falls ihr mal so ein bisschen wissen wollt, was man so im Sommer machen kann.
Genau. Wir stellen ein paar Möglichkeiten vor, was man in der Freizeit so im Sommer machen kann.
Außerhalb von Twin Peaks gucken. Dann vielen Dank fürs Zuhören und dann genau, dann in 2 Wochen wieder. Macht's gut bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Excuse me. A damn fine cup of coffee.